Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Der Streit um einen Preis fürs klimaschädliche CO2, der um Fluglärm in Frankfurt und der Streit um Arbeitsbedingungen in der Paketbranche sind heute die Themen dieser Sendung. Am Ende auch nochmal der Blick auf Bayer, nachdem die Anteilseigner dem Vorstand am Freitag ihr Vertrauen entzogen haben. Ja, nein, vielleicht. Die Große Koalition, die ist mal wieder uneins, dieses Mal in Sachen CO2-Steuer. Die SPD dafür, die CSU dagegen, die CDU kann sich nicht entscheiden. Eine CO2-Steuer um der Steuererhöhung willen soll es aber nicht geben, hieß es heute immerhin. Wie aber lässt sich genau das vermeiden? Wie kann eine Steuer oder Abgabe tatsächlich lenken, wirken? Darüber konnte ich heute mit Marc-Oliver Bettzüge sprechen, dem Direktor des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität Köln. Und als erstes habe ich ihn gefragt, Kfz, Heizöl, Energie- und Stromsteuer zahlen wir schon, brauchen wir eine weitere Steuer?
Grundsätzlich ist die Bepreisung von CO2 zum Beispiel über eine Steuer ein probates Mittel für die Erreichung von Klimaschutzzielen. Gleichzeitig gibt es heute bereits eine Vielzahl von Steuern und Abgaben, die auf Energieverbrauch einwirken. Und insofern ist es aus meiner Sicht sinnvoll, über eine CO2-Steuer im Kontext aller existierenden Steuern zu diskutieren und dann auch entsprechend über eine große Reform der Energiesteuersystematik nachzudenken.
Das heißt also gleichzeitig, die Steuern, die wir jetzt haben, die setzen für Verbraucher eben nicht den Anreiz, CO2 zu sparen.
Die Steuern, die wir jetzt haben, setzen auch Anreize in Bezug auf den Verbrauch von fossilen und anderen Energieträgern. Allerdings sind diese Steuern nicht eingeführt worden mit dem Fokus darauf, eine sinnvolle Lenkungswirkung mit Bezug auf Klimaschutz herbeizuführen, sondern aus anderen Gründen und mit anderen Motivationslagen. Und insofern müsste eine Energiesteuerreform jetzt dazu dienen, hier die Lenkungswirkungen quasi zu schärfen auf dieses eine übergreifende Ziel der Minderung von Treibhausgasemissionen.
Und Lenkungswirkung würde das dann auch heißen, im Markt betrachtet, dass klimaschädliches Verhalten teurer sein müsste als nicht klimaschädliches Verhalten, also ich nenne mal ein ganz konkretes Beispiel, Ökostrom eigentlich günstiger sein müsste als konventionell erzeugter Strom.
Nun, der Stromsektor ist nochmal eine eigene Kategorie, denn im Stromsektor wird ja über den europäischen Emissionshandel der Einsatz von fossilen Brennstoffen heute schon besteuert über die Zertifikate und die damit verbundenen Preise. Mhm. Grundsätzlich ist klar, Klimaschutz wird dazu führen, dass so oder so der Verbrauch von fossilen Energieträgern teurer werden muss. Entweder indem sie direkt über Steuern entsprechend verteuert werden oder indirekt, indem es unmöglich gemacht wird, diesen Verbrauch herbeizuführen, indem man direkt in den Kapitalstock eingreift und den Verbrauchern zum Beispiel vorschreibt, welche Art von Produkt sie zu verwenden haben. Die ökonomische Einschätzung hierzu ist, dass der Weg über die Steuern letztlich für die Verbraucher der günstigere werden würde, als der Versuch mit dirigistischen Methoden hier das Verhalten der Verbraucher zu lenken.
Weil der Verbraucher dann immer noch die Wahl hätte, günstigere Produkte zu wählen, oder wie kommt das dann zustande?
Ganz genau. Über die Steuer, die also sozusagen auf der obersten Ebene ansetzt, wird den Verbrauchern sehr viel Freiheit gelassen darin, wie sie ihr Verhalten und wie sie ihren Kapitalstock anpassen. Und in dem Moment, wo der Staat versucht, den Verbrauchern diese Entscheidungen abzunehmen, kommt es in der Regel zu Fehlsteuerungen.
Wie ist denn in dem Kontext dann der Vorschlag oder die Forderung zu sehen, eine mögliche CO2-Abgabe oder Verteuerung für den Verbraucher von klimaschädlichem Verhalten dann wieder finanziell auszugleichen?
Nun, das kommt natürlich auf die konkrete Ausgestaltung dieser Rückgabe von Steuereinnahmen an den Verbraucher ab. Je nachdem, wie das gestaltet wird, kann das die Lenkungswirkung konterkarieren oder auch nicht. Man sieht aus den Erfahrungen, die andere Länder mit der Einführung von derartigen Steuern gemacht haben, dass dieses, was man Recycling der Einnahmen angeht, ein sehr wichtiger Aspekt ist, um auch Akzeptanz zu schaffen für diese Art von Verteuerung fossiler Energieträger.
Gibt es denn Länder, wo tatsächlich ein sinnvolles System eingeführt wurde, das dazu geführt hat, dass der CO2-Ausstoß der Verbraucher gesunken ist?
Ein häufig zitiertes Beispiel ist die CO2-Abgabe in Schweden, die ja schon seit etlichen Jahren dort etabliert ist und einige Erfolge erzielt hat und sozial auch akzeptiert ist, so wie man es der schwedischen Diskussion entnehmen kann. An dem Beispiel sieht man sehr deutlich so ein paar Erfolgsfaktoren für ein solch steuerbasiertes Modell des Klimaschutzes. Die Steuer wird langsam eingeführt, wird aber mit einem erkennbaren Hochlauf verbunden. Ja, also anders als in Deutschland, wo die Energiesteuern seit 15 Jahren nicht mehr gestiegen sind, real gesunken sind, nominal konstant geblieben sind, wird dort praktisch angekündigte Erhöhungen dieser Steuersätze eingeführt, sodass über Zeit die Marktteilnehmer sich anpassen können, aber eben auch wissen, dass sie sich anpassen müssen. Gleichzeitig haben die Schweden bei der Einführung dieser Steuer eine größere Steuerreform vorgenommen und viele andere verzerrende Steuern abgeschafft und damit auch Akzeptanz für diese Reform geschaffen. Und ich glaube, diese beiden Aspekte sind auch für die deutsche Debatte von größter Bedeutung.
Das bedeutet dann aber gleichzeitig, dass der gesellschaftliche Konsens so breit sein muss, dass so eine Reform dann auch nicht von der nächsten Regierungskoalition wieder über den Haufen geworfen wird.
Das wäre natürlich von größtem Vorteil, denn gerade diese Bildung von Erwartungen darüber, wie sich Steuersysteme über die nächsten Jahre entwickeln werden, ist natürlich von großer Bedeutung, wenn man Investitionen in den Kapitalstock sinnvoll beeinflussen will.
Und sehen Sie, dass wir in Deutschland zu so einem Konsens kommen könnten?
Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, dass es dafür natürlich hilfreich wäre, aus plakativen Gegenüberstellungen herauszukommen und tatsächlich zu erkennen, mit welcher Komplexität Klimaschutzbemühungen verbunden sind und dass es dafür eben tatsächlich notwendig ist, ein dickes Brett im Rahmen einer umfassenden Steuer- und Entgeltreform zu bohren.
Soweit die Einschätzung von Marc-Oliver Betzüge, Direktor des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität Köln. In der Klimadebatte wird unter anderem häufig bemängelt, dass Fliegen sehr, vielleicht sogar zu günstig sei. Zumindest steigt das Flugaufkommen seit Jahren. Auch der größte deutsche Flughafen in Frankfurt kommt an seine Grenzen. So rechtfertigt der Betreiber Fraport den weiteren Ausbau. Heute wurde der Grundstein für ein drittes Terminal gelegt. Dass in Frankfurt künftig mehr geflogen werden könnte, ist unterdessen nicht nur Klimaschützern ein Dorn im Auge, auch Anwohner fürchten zusätzliche Belastung der Region durch Abgase und Lärm. Ludger Füttgau über diesen Tag am Frankfurter Flughafen.
Während im Festzelt schon die Ehrengäste eintreffen, werden die Journalistinnen und Journalisten noch im Flughafenbus über die riesige Baustelle des Terminals 3 gefahren. Dort, wo in rund 5 Jahren das neue Terminal-Hauptgebäude stehen soll, sind in gut 10 Metern Tiefe weitläufige Wasserbecken zwischen Metallspundwänden zu sehen. Erst in der letzten Phase des Kellerausbaus unter dem Abfertigungsgebäude wird das Grundwasser, das in den Becken steht, abgepumpt. Rund 5000 Bauleute werden hier in den nächsten Jahren im Hochbau arbeiten. Das Terminal 3 des Flughafens Frankfurt am Main ist damit laut Aussage des Flughafenbetreibers Fraport die wohl größte privat finanzierte Baustelle Europas. Im Festzelt betont Fraport-Chef Stefan Schulte, dass mit dem Neubau noch einmal die Angebotsvielfalt des Airports und seiner Flugverbindungen gestärkt werden soll.
Das ist eine wichtige Messzahl in unserer Branche, die sogenannte Konnektivität, also die Vielfalt und die Qualität der Verbindungen in die Welt. Und hier, sehr verehrte Ehrengäste, sind wir in Frankfurt gemeinsam mit unseren Airlines Weltmeister. Und damit das so bleibt, bauen wir eben den Frankfurter Flughafen aus.
20 Millionen zusätzliche Passagiere sollen ab etwa 2023 am neuen Terminal 3 abgefertigt werden können. Damit würde sich der Flughafen Frankfurt am Main insgesamt langsam der Grenze von 100 Millionen jährlichen Fluggästen nähern. Beim heutigen Presserundgang über die imposante Baustelle ist auch Jutta Rippegarter dabei. Die Reporterin der Frankfurter Rundschau ist im nahegelegenen Mürfelden-Walldorf aufgewachsen, einer früheren Hochburg des Widerstandes gegen den Flughafenausbau. Jutta Rippegarter beschreibt, was viele ihrer früheren Nachbarn angesichts der heutigen Grundsteinlegung empfinden.
Ich glaube, die größte Sorge ist, dass noch mehr Fluglärm passiert. Und das ist ja mit Sicherheit so. Außerdem ist weiterer Wald geschleift worden, der die Menschen in Walldorf geschützt hat bislang vor den Fluglärm.
In Vertretung des erkrankten hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier hielt Finanzminister Thomas Schäfer bei der Grundsteinlegung das Grußwort für das Land Hessen, mit etwas über 30% immer noch der größte Aktionär der Fraport AG. Schäfer erinnerte an die teilweise traumatischen Auseinandersetzungen um die Startbahn West und den Flughafenausbau. Umso erstaunlicher sei es, dass das Terminal 3 schließlich doch mit einem weitgehenden demokratischen Konsens beschlossen werden konnte, so Schäfer.
Für öffentliche Anteilseigner an einem solchen Flughafen, wir stehen nachdrücklich zu unserer Beteiligung am Flughafen, ist es natürlich dann eine besondere Verantwortung, nicht nur sozusagen die künstlerische Oberleitung für den Vorhabensträger zu sein, sondern bei allem, was wir tun, immer den Interessenausgleich in einer Region im Blick zu behalten.
Deswegen werde die Dividende, die dem Land Hessen aus dem Flughafengeschäft zufließt, sofort wieder in Lärmschutzmaßnahmen rund um den Rhein-Main-Flughafen investiert, verspricht der hessische Finanzminister. Der Protest gegen den Fluglärm, der heute parallel zur Grundsteinlegung im Terminal 1 stattfand, wird dadurch jedoch nicht gestoppt werden.
Ludger Fittgau über die Grundsteinlegung für einen dritten Terminal am Frankfurter Flughafen mit Protesten. Das Thema Klima, das zieht sich weiter durch die Sendung. Längst ist ja auch bekannt, dass der Onlinehandel dem Klima schadet. Jedes sechste Paket schicken die Verbraucher wieder zurück, meldet heute die Universität Bamberg. 2018 waren das 280 Millionen Pakete. Das verursacht so viel CO2 wie 2200 Autofahrten von Hamburg nach Moskau. Täglich. Eine problematische Folge des neuen Konsumverhaltens. Die Paketbranche, die steht aber auch wegen schlechter Arbeitsbedingungen in der Kritik. Arbeitsminister Hubertus Heil will das ändern, indem große Firmen dafür in Haftung genommen werden, was ihre Subunternehmer tun. Heute hat er seine Pläne gegen Kritik aus der Union verteidigt. Volker Findhammer.
Es ist ein weiteres strittiges Thema für die Koalitionäre und Arbeitsminister Hubertus Heil will sich nicht von der Kritik aus den Reihen der Union irritieren lassen, gerade weil der Paketmarkt derzeit noch vor allem durch den Onlinehandel boomt.
Es ist nach wie vor so, dass meistens die Pakete dann, die man im Internet bestellt, tatsächlich nicht von Flugdrohnen ausgeliefert werden, sondern von Menschen, von Paketboten. Das ist eine harte Arbeit, die muss anständig bezahlt werden und vor allen Dingen ist nicht zu tolerieren, dass dabei auch mit Sub-Sub-Sub-Unternehmerkonstruktion Recht und Gesetz umgangen werden, dass da einige Digitalisierung mit Ausbeutung verwechseln,
erklärte Heil am Nachmittag in Berlin. Deshalb hält der Minister an der geplanten Nachunternehmerhaftung für Sozialabgaben für die Kurier- und Paketbranche fest, auch wenn das für die davon betroffenen rund 8.000 Unternehmen einen Mehraufwand von über 2,8 Millionen Euro bedeuten würde, weil sie zukünftig aufwendigere Entgeltunterlagen für alle Mitarbeiter führen müssten, aus denen die Prüfer des Zolls schnell ersehen könnten, unter welchen konkreten Bedingungen einzelne Mitarbeiter beschäftigt werden. Außerdem sollen die Unternehmen für ihre Nach- und Subunternehmen haften, wenn diese rechtswidrig keine Sozialbeiträge für die Beschäftigten abführen.
Die Baubranche zeigt, dass es hilft, fairen Wettbewerb zu sichern und dass es notwendig ist, auch im Interesse einer sozialen Marktwirtschaft dafür Ordnung zu sorgen. Und daran muss jeder in der Bundesregierung Interesse haben.
Aber Wirtschaftsminister Peter Altmaier lehnt die geplante Übertragung der Nachunternehmerhaftung auf die Paketdienste ab, weil sie die Unternehmen gerade in der schwächelnden Konjunktur zusätzlich mit Bürokratie belasten würden und spricht von einer Debatte zur Unzeit. Altmaier setzt stattdessen auf mehr Kontrollen durch den Zoll. Unterstützung bekommt Altmaier von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber. Die neuen Gesetzespläne würden unverhältnismäßige Haftungsrisiken für die betroffenen Unternehmen bedeuten, betont BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter.
Der Arbeitsminister, der ist auf der völlig falschen Spur, wenn er glaubt, seine Kontrollpflichten, die der Staat wahrzunehmen hat, jetzt auf die Unternehmen zu übertragen und ihnen dafür auch nur das Haftungsrisiko zu übertragen.
Häufigere Kontrollen durch den Zoll seien deshalb ausreichend und angemessen. Für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet ist Heils Anliegen dagegen berechtigt und er setzt auf eine Verhandlungslösung mit der SPD. Und auch der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak stellte sich heute nicht gegen Heils Pläne.
Wir haben dazu auch klare Beschlusslage aus einer Initiative im Bundesrat durch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, sondern wir haben auch eine klare Position unserer Arbeitnehmerschaft von Karl-Josef Laumann, nämlich denjenigen, die das missbrauchen, das Handwerk zu legen. Und insofern ist das genau die richtige Grundlage, um jetzt darüber zu sprechen, was wir dann am Ende auch beschließen können.
Der Linken gehen Heils Vorstellungen dagegen nicht weit genug. Pascal Meiser, der gewerkschaftspolitische Sprecher der Fraktion, will die Paketzustellung an Lizenzen knüpfen, die bei Weitergabe an unregulierte Subunternehmen auch wieder entzogen werden könnten.
Volker Fentermer berichtete. US-Finanzminister Steven Mnuchin erwartet eine baldige Entscheidung in den Handelsgesprächen mit China. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Mnuchin sagte in einem Fernsehinterview, er hoffe, innerhalb der nächsten 2 Verhandlungsrunden an einen Punkt zu gelangen, an dem er der Regierung entweder einen Deal empfehlen könne oder nicht. Der US-Finanzminister und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sind ab heute in Peking. Danach sollen die Gespräche noch einmal am 8. Mai in Washington fortgesetzt werden. In einem der größten Betrugsfälle der letzten Jahrzehnte haben die Insolvenzverwalter der Münchner Containerfirma P&R bisher 110 Millionen Euro gesichert von insgesamt 3,5 Milliarden. P&R hatte rund 1,6 Millionen Container an Privatanleger verkauft, darunter viele Senioren, die mit der Vermietung der Stahlboxen ihre Alterseinkünfte aufbessern wollten. Außerdem versprach die Firma den Rückkauf der Container. Nach der Insolvenz 2018 stellte sich allerdings heraus, dass gut 1 Million der verkauften Container nur auf dem Papier existierte. Die ersten Abschlagszahlungen an die rund 54.000 Gläubiger sind für 2020 geplant. Nach dem Wahlsieg der Sozialisten zeichnen sich in Spanien langwierige Koalitionsverhandlungen ab. Was die Sozialisten unter Pedro Sánchez planten, zeige der Haushaltsentwurf für 2019, der vor der Wahl keine Mehrheit im Parlament fand, sagt Volkswirt Ralf Solven von der Commerzbank.
Darin zeigt sich, dass eben die Sozialisten zusammen mit Podemos natürlich klar auf mehr Sozialleistungen zielen. Sie wollen auch einiges von den Arbeitsmarktreformen, die es 2012 gegeben hatte, zurücknehmen. Es wird wahrscheinlich höhere Steuern für Unternehmen und Besserverdienende geben. Dafür kann es Steuersenkungen in den unteren Einkommensbereichen geben. Sprich, insgesamt einfach mehr Umverteilung, was sicherlich kurzfristig der Konjunktur einen gewissen Schub geben kann. Langfristig aber die Gefahr läuft, dass eben die Wettbewerbsfähigkeit Spaniens eher wieder eingeschränkt wird.
Eine Entscheidung darüber, wie die nächste Regierungskoalition ausfallen wird, wird es wohl erst im Juni geben. Der Aufsichtsratschef der deutschen Börse, Joachim Faber, wird 2020 mit Ablauf der Hauptversammlung abtreten. Faber ist seit Mitte 2012 im Amt und war im Zuge des geplanten Zusammenschlusses mit der Londoner Börse in Kritik geraten. Dieser scheiterte auch deshalb, weil den Verantwortlichen ein Plan B für den Fall des Brexits zu fehlen schien. Über die Nachfolge von Faber werde zu gegebener Zeit informiert, teilte die Börse mit.
Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer. Vielen Dank. Zum ersten Mal nach den beiden Flugzeugabstürzen der 737 MAX muss Boeing-Chef Dennis Muilenburg heute vor die Aktionäre treten. Seit einer Stunde etwa läuft die Hauptversammlung des Konzerns in Chicago. Vorher wurde bekannt, dass die Probleme des Modells offensichtlich schon länger bekannt waren. Martin Ganselmeier mit Einzelheiten.
Nach einem Bericht des Wall Street Journal kannte die Flugaufsichtsbehörde FAA die Probleme mit dem Steuerungssystem der neuen Boeing 737 MAX schon vor den beiden Flugzeugabstürzen in Indonesien und Äthiopien. Inspektoren der Flugaufsicht hätten schon 2018 bei einer Prüfung der Fluggesellschaft Southwest Airlines erfahren, dass Boeing ein Warnsystem deaktiviert habe. Dieses Warnsystem sollte Piloten alarmieren, wenn es zu Problemen mit dem Steuerungssystem kommt. Inspektoren der Flugaufsichtsbehörde prüften daraufhin, ob nach der Deaktivierung des Warnsystems ein neues Training für die Piloten notwendig sei, entschieden sich letztlich aber dagegen, vermutlich auch auf Druck von Boeing. Zusätzlich wurde bekannt, dass sich 4 Whistleblower bereits am Tag nach dem Absturz der Ethiopian Airlines an die Flugaufsichtsbehörde wandten. Sie beklagten erheblichen Zeitdruck und Schludrigkeiten bei der Herstellung der neuen Boeing 737 MAX. Für Boeing-Chef Dennis Muilenburg wird es eine schwierige Hauptversammlung. Allein die anfänglichen Folgekosten nach den beiden Abstürzen betrugen für Boeing 1 Milliarde Dollar. Und darin sind noch nicht einmal die Schadenersatzforderungen der betroffenen Fluggesellschaften und der Hinterbliebenen der Opfer enthalten.
Martin Ganselmeier berichtete. Es war ein Vertrauensentzug sondergleichen. Am Freitag haben die Aktionäre von Bayer, dem Vorstandschef Werner Baumann, ihr Vertrauen versagt. Bei der Abstimmung darüber sprachen gerade einmal knappe 45% der Anteilseigner ihm Vertrauen aus. Juristisch ohne Folgen, trotzdem ein beispielloser Vorgang. Doch der Aufsichtsrat, der den Vorstand kontrollieren soll, der stellte sich demonstrativ hinter Baumann. Eine gute Idee. Wie geht es jetzt weiter bei der einst wertvollsten Aktiengesellschaft des Landes? Mischa Erhardt berichtet.
Am Freitag war die Bayerwelt oberflächlich zumindest noch halbwegs in Ordnung. Vor der Abstimmung zu seiner Entlastung sagte Bayer-Chef Werner Baumann:
So übertrieben die Kursreaktionen sind, so verständlich ist auf der anderen Seite die Verunsicherung.
Mit den Kursreaktionen meinte Baumann die Tatsache, dass Bayer-Aktien nach der Monsanto-Übernahme im vergangenen Jahr um rund 40% in den Keller gerauscht sind. Die Verunsicherung seiner Aktionäre sollte er zu spüren bekommen, als die ihm am Abend dann das Misstrauen aussprachen.
Wenn der Vorstand wie bei Bayer nicht entlastet wird, ist das wie eine Abmahnung,
sagt der Aktienstratege der Baader Bank Robert Halver. Am Wochenende hat der Aufsichtsrat nach einer Krisensitzung Baumann den Rücken gestärkt. Trotz der schallenden Ohrfeige der Aktionäre stehe man geschlossen hinter dem Vorstand. Ob das auch in Zukunft so sein wird, daran hegt Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management seine Zweifel. Er sagte am Freitag vor der Abstimmung mit Blick auf einen möglichen Vertrauensentzug:
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Aufsichtsrat einen Vorstand nicht entlässt, der von der Hauptversammlung nicht entlastet wurde. Also ich glaube, das folgt dann automatisch. Also entweder tritt man zurück, weil man kein Vertrauen mehr hat von der Mehrheit, oder aber man muss in Kauf nehmen, dass der Aufsichtsrat einen ablöst. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein schwerer Karriereknick.
Von dem aber ist heute noch nichts zu sehen. Großaktionär Union Investment etwa wirbt dafür, dem Bayer-Management noch eine zweite Chance zu geben. Auch die Fondtochter der Sparkassen Deka hält einen Wechsel in der Führungsriege zum jetzigen Zeitpunkt für falsch. Denn niemand könne wollen, dass neben all dem Chaos auch noch das Tagesgeschäft bei Bayer brach liege. Beide hatten aber angekündigt, den Bayer-Vorstand nicht entlasten zu wollen. Mit Chaos sind Schadensersatzklagen wegen des Unkrautvernichters Glyphosat gemeint, die Bayer sich mit Monsanto eingekauft hat. Zwei Urteile hat es bereits gegeben. Bayer wurde jeweils zur Zahlung von rund 80 Millionen Dollar verdonnert. Der Konzern hat gegen ein Urteil bereits Berufung eingelegt und will auch das zweite anfechten. Inzwischen ist die Zahl der Schadensersatzklagen in den USA auf 13.400 angestiegen. In ihnen geht es um die Frage, ob Glyphosat für die Krebsleiden der Klägerinnen und Kläger verantwortlich ist. Sollten weitere Urteile gegen Bayer kommen, drohen Zahlungen in Milliardenhöhe. Diese Aussicht vor allem hat den Börsenwert von Bayer in den vergangenen Monaten eingedampft und den Konzern möglicherweise nun selbst auf die Größe eines Übernahmekandidaten schrumpfen lassen.
Mischa Erhardt über Bayer in der Krise. Jetzt ist unsere Börsenreporterin Claudia Werle mir zugeschaltet aus Frankfurt. Frau Werle, die Vorgänge bei Bayer, das alles ist am Freitag nach Börsenschluss passiert. Wie spiegelt sich das, was auf der Hauptversammlung passiert ist, heute denn im Börsenkurs?
Gut, Begeisterung bei Aktionären sieht anders aus. Man muss zwar bedenken, dass die Aktien am Tag nach der Hauptversammlung ex-Dividende gehandelt werden. Das Minus sieht also nur optisch so deutlich aus, aber dennoch, wir sehen einen Kursabschläge von bis über 3%.
Die ehemalige Bayer-Sparte Covestro, mittlerweile selbst ein Unternehmen im DAX, und deren Kurse sind heute auch tief im Minus. Woran liegt es?
Das hat nichts mit Bayer zu tun, sondern eher mit der Automobilindustrie. Das ist ja eine Branche, die sehr im Wandel ist, die sich im Umbruch befindet. Viele Kunden haben sich mit Autokäufen zurückgehalten, weil nicht klar ist, wie wird es weitergehen mit dem Diesel, wie sieht es mit der E-Mobilität aus. Es hat neue Abgasstandards gegeben, da hatten viele Hersteller Probleme, sich darauf einzustellen. Und das bekommen halt nicht nur die Hersteller, sondern auch Zulieferer zu spüren. Covestro produziert unter anderem Grundstoffe für Hart- und Weichschäume und für harte Kunststoffe, die einfach vor allem in der Automobilindustrie verwendet werden. Aktien von Covestro heute 1,4% im Minus. Die Papiere vom Reifenhersteller Continental werden gleich mitverkauft. Da sehen wir einen Abschlag von fast 3%. Aber auch hier muss man ein bisschen aufpassen, denn auch die Aktien von Continental werden ex-Dividende gehandelt.
Was passiert im DAX heute insgesamt?
Der hat heute keinen klaren Trend, hat zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch erreicht, ist bis auf 12.376 Punkte gestiegen, kann sich auf diesem Niveau aber nicht halten. Man muss halt mal abwarten, in den kommenden Tagen werden sich viele Unternehmen noch in die Geschäftsbücher schauen lassen, und davor wollten sich einige von den Anlegern nicht aus dem Fenster lehnen. Aktuell der DAX leicht im Plus, er steht jetzt bei 12.325 Punkten.
Auch der Blick in den MDAX ist heute interessant, dem nächstwichtigen großen Index. Da ist zum Beispiel Fraport notiert. Wir haben es gehört, heute Grundsteinlegung für Terminal Nummer 3 in Frankfurt.
Die Aktien drehen im Laufe des Tages im Minus. Gut, eine solche Erweiterung, das sind viel Hoffnungen verbunden. Sie kosten aber auch erstmal sehr viel Geld und man muss einfach abwarten. An Protesten wird es in den nächsten Wochen, Monaten und Monaten nicht mangeln.
Wie haben sich Euro, die Rendite deutscher Staatsanleihen und der Goldpreis entwickelt?
Der Euro ist gestiegen auf 1,1168 $. Die Umlaufrendite von minus 0,08 auf minus 0,08 ist jetzt bei minus 0,08 und die Feinunze Gold aktuell 1.279,54 $.
Danke, Claudia Werle nach Frankfurt mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Danke für Ihr Interesse, sagt Silke Hane. Einen schönen Abend noch. Ciao.